Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Hallo und willkommen zurück zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Ich bin Dana Bondra und ja, wir sind mittendrin in unserer Miniserie zu Bubeck. In den letzten beiden Folgen haben wir das Bild des Gesetzes eingeordnet und uns ja die neuen Regeln für Drittstaatenbanken angeschaut. Und heute ja, widmen wir uns dem Thema Fit and Proper. Also ja, ein Thema, das auf den ersten Blick, glaube ich, ein bisschen ja, wie Verwaltungsroutine klingt. Aber das hat doch erhebliche Konsequenzen in der Praxis. Und es geht also um die Frage, wer künftig von der BaFin auf Eignung geprüft wird und was sich dabei grundlegend ändert. Und ich will gar nicht so viel erklären, weil das macht auf jeden Fall heute wieder die Renate Prinz von Enerton. Liebe Renate, ich freue mich, dass du dabei bist und wieder alle Fragen beantwortest.
Danke dir, Dana. Ich freue mich auch sehr. Und wie ich eben schon im Vorgespräch gesagt hatte, es ist sicherlich auch eins meiner Lieblingsthemen im Aufsichtsrecht heute, wenn ich das ja immer diese Schnittstelle Corporate und Aufsichtsrecht bediene, ist das jetzt natürlich viel, wenn ja viel über Organe und Organstellung und deren Compliance, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, sprechen. Daher, wie schon gesagt, du kannst mich nachts wecken und ich beantworte deine Frage.
Ja, genau. Ne? Wir waren ein bisschen spät mit unseren Vorbereitungen und du meintest schon, ach, das macht nichts, du kannst mich nachts wecken, das ist gar kein Problem. Nein, sehr schön. Dann lass uns direkt starten. Du hast schon in der ersten Folge angedeutet, dass Fit and Proper durch Bubeck deutlich ausgeweitet wird. Lass uns erstmal damit starten. Was heißt denn das überhaupt im Aufsichtsrecht? Was bedeutet das?
Ja, Fit and Proper ist die, im weitesten Sinne kann man sagen, Eignungsprüfung für Geschäftsleiter und Aufsichtsräte. Also das kennen wir bisher schon lange. Das sind etablierte Prozesse, wenn auch unbeliebte Prozesse. Wenn ich einen Geschäftsleiter bei einem regulierten Institut bestellen möchte, dann kann ich den nicht einfach von der Straße nehmen oder ich kann auch nicht x-beliebige Personen aus meinem Unternehmen auswählen, sondern die müssen fit sein. Das steht für die fachliche Eignung. Also die müssen theoretische Fachkenntnisse haben. Das heißt beispielsweise, wenn es um die Arbeit mit Finanzprodukten geht, müssen die mit diesen Produkten gearbeitet haben, müssen wissen, was ist das. Und die müssen praktische Führungserfahrung haben und auch nachweisen können. Und proper meint die persönliche Zuverlässigkeit, also Integrität, keine Vorstrafen etc., aber auch eine finanzielle Solidität. Also die müssen sich einmal komplett blank machen, auch ihre privaten Vermögensverhältnisse offenlegen, damit man da, sag ich jetzt mal, aus Sicht der Aussicht weiß, aus in jeder Hinsicht habe ich eine gewisse Zuverlässigkeit gegeben. Genau, und das ist ein Prüfungsprozess, den man schon kennt, der wie viele Prozesse, die wir von der BaFin kennen, mitunter eine Weile dauern kann. Also man muss es rechtzeitig vorher planen. Genau, aber bisher eben haben wir das auf Geschäftsleiter- und Aufsichtsratsebene.
Genau, also deswegen in dem Zusammenhang denkt man ja zuerst oder dachte man bisher an Geschäftsleiterinnen, Geschäftsleiter, Aufsichtsräte. Was ändert sich denn dadurch jetzt durch Bubeck?
Genau, das Bubeck weitet genau diesen Personenkreis aus. Indem man jetzt sagt, wir gucken nicht mehr auf diesen engen Fokus, wo wir immer nur Organe angesehen haben, sondern wir gehen mit der Eignungsprüfung jetzt weiter auf die zweite Führungsebene, also die Inhaber von Schlüsselfunktionen sozusagen. Also wie gesagt, das ist dann relativ breit. Das sind Personen wie Leiter Compliance, Leiter Risk Management, das kommt dann natürlich immer auf die individuelle Struktur des Instituts an. Da kommen wir ja auch später nochmal in Detail zu, was sind das genau für Personen. Aber das ist schon eine ganz, ganz wesentliche Ausweitung und auch natürlich eine Besetzung, die dadurch mitunter schwieriger und langwieriger wird, vor allem für die Institute.
Aber genau, dann sag doch gleich mal, wer fällt denn konkret darunter und warum nimmt die Aufsicht gerade diese Person dann jetzt in den Blick?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an, warum nimmt man die Personen in den Blick? Daraus kann man sich dann vielleicht so ein bisschen herleiten, welche Personen sind das? Das ist ja so ein bisschen die operative Steuerungsebene. Ich glaube, der Gedanke ist, oder Vorwurf, könnte man jetzt auch sagen, ist, winkt ein Vorstand viele Entscheidungen nicht einfach nur durch und tatsächlich das Operative wird von den Bereichsleitern in der Ebene darunter ausgearbeitet und ist es dann nicht für eine, so diese Sicht des Gesetzgebers und der Aufsicht, für eine effiziente Aufsicht vielmehr erforderlich, dass die Ebene darunter, die operativ die Steuerung innehat, dass die genau diese fachliche Eignung hat, also ne, dass die entsprechenden Anforderungen. Da kommt man her und dann muss man sich natürlich den im nächsten Schritt angucken. Das ist nicht fest vorgegeben, wer sind die Schlüsselfunktionen, weil ich natürlich, also gerade in Banken habe ich natürlich bestimmte Positionen, die es gibt, wie eben den Risk Management, Compliance Management, interne Revision, die Leitung. Das sind so, ich sag mal, die typischen Funktionen, wo ich dann eben da auch operativ reingucke und sage, das sind ganz, ganz wesentliche Funktionen für das Funktionieren des Instituts und für die Compliance insgesamt des Instituts, dann will ich auch sicherstellen, dass diese Menschen wissen, was sie machen.
Okay, also ganz praktisch, es geht nicht mehr darum, wer denn formal an der Spitze ist, sondern wer im Institut tatsächlich Entscheidungen vorbereitet und auch kontrolliert. Ne? Also genau. Warum ist diese Ausweitung aus Sicht der Aufsicht so wichtig? Gab es denn da bisher so eine Lücke im Governance?
Also ich würde sagen, na ja, weil Lücke in der Governance, finde ich, muss man durchaus mal kritisch betrachten, auch mal betrachten, was macht die Aufsicht hier eigentlich gerade? Also ich habe ja in jeder, und da komme ich jetzt aus der gesellschaftsrechtlichen Denke, ich habe in jeder Organisationsstruktur die einzelnen Ebenen. Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand, der Vorstand überwacht die Ebenen darunter. Der Vorstand hat da ganz, ganz klare Vorgaben. Bei dem habe ich ja schon die Verpflichtung, der muss fit and proper sein. Ich suggeriere ja jetzt so ein Stück weit, dass ich dem Vorstand nicht zutraue, die Ebenen darunter richtig auszuwählen. Und man muss auch dazu sagen, die Ebenen darunter, die haben keine Organstellung inne. Sprich, das sind reguläre Angestellte. Das sind natürlich leitende Angestellte. Also jetzt, ich bin keine Arbeitswächterin, aber da hat man natürlich Unterschiede. Ich aber faktisch sage, und ich habe ja dann auch eine weitergehende Kontrollverpflichtung, da kommen wir sicher später auch nochmal zu, ich aber sage, ich nehme hier ganz, ganz viel Entscheidungsspielraum, den ein Unternehmen eigentlich auch in seiner unternehmerischen Freiheit ja hat, den nehme ich hier weg und ich mache die Prozesse ja auch viel, viel schwieriger. Ne? Also gerade in diesen Schlüsselpositionen in ja sehr spezialisierten Instituten mitunter eine richtige Besetzung zu finden, ist sowieso schon sehr schwierig. Wenn ich jetzt noch die zusätzliche Hürde habe, also der ganze Recruiting-Prozess ist natürlich viel, viel schwieriger und ich greife sehr stark in den ureigenen Verantwortungsbereich des Vorstands rein oder auch der unternehmerischen Gestaltung. Aber natürlich, wenn man jetzt die Perspektive der Aufsicht ansieht, kann man natürlich argumentieren, da gab es eine Lücke in der Aufsicht oder in der Governance, die Aufsicht überwachen konnte, weil ich eben frei besetzen konnte. Da konnte ich theoretisch jemanden hinsetzen, der noch keine Führungserfahrung hat oder der in einem bestimmten Produktbereich neu ist. Muss man aber auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, auch das wäre schon in der Vergangenheit aufgefallen. Also ich würde jetzt mal so naiv sein zu behaupten, ich gucke mir als Geschäftsleitung schon sehr genau an, wen ich auf diese Schlüsselposition setze. Ich gucke durchaus, dass die geeignet sind. Und jetzt geht das ja dann sehr weit, was dann ja auch die Offenlegung angeht, ne? Die man für sich persönlich machen muss auf diesen Positionen.
Ja, ich glaube, da kommen wir noch mal so ein bisschen in diese Praxisprobleme, kommen wir noch mal ein bisschen drauf zurück gleich. Aber vorab, ein großer Punkt ist ja auch die Vorab-Anzeigepflicht. Was müssen große Institute künftig beachten, bevor sie dann bestimmte Personen einstellen?
Genau, große bedeutende Institute dürfen Schlüsselfunktionen, Schlüsselfunktionen oder die auf der zweiten Führungsebene nur dann wirksam bestellen, wenn sie die Absicht der Bestellung 30 Arbeitstage vor Wirksamkeit der Bestellung angezeigt haben. Das hatten wir in Deutschland faktisch auch vorher schon für die Organe. Wir hatten aber keine solchen festen Fristen. Also da wusste man, okay, ich muss entsprechend Zeit einfahren, sag ich mal, oder dann eben noch die Extra-Runden drehen. Hier haben wir jetzt diese 30, klare 30 Arbeitstage-Frist, wobei man da immer bedenken muss, wenn eine Rückfragen kommen, was in meiner Erfahrung 90% der Fälle passiert. Sprich, da kommt nochmal, hier fehlen Anlagen im Lebenslauf etc. Da ist dann die Frage, wie geht die Aussicht dann damit um? Also reichen dann diese 30 Arbeitstage aus oder führt das sogar noch zu längerem Verfahren? Und das führt natürlich praktisch zu einer großen Unsicherheit, weil genau wie du gesagt hast, es gibt ja Fälle, wo ich Krankheiten habe, da fallen Personen weg, ich muss ad hoc schnell Positionen neu besetzen. Da muss ich mitunter schnell handeln und da ist so ein bisschen die Frage, okay, wie soll das denn in der Praxis gelöst werden? Also ich empfehle da immer einmal den Hörer in die Hand nehmen und bei der Aufsicht anrufen und sagen, wir haben hier folgendes Problem und kriegen wir das auch hin. Oft spielen die da mit, die kennen ja die Problematik und ich sag mal, in der Praxis sind diejenigen bei der Aufsicht ja auch nicht die, die wollen, dass eine Schlüsselposition umgesetzt war, weil es sind nicht umsonst Schlüsselpositionen. Aber genau, das sind klare Fristen, die wir jetzt hier haben. Man kann es natürlich auch positiv sehen, dadurch haben wir eine gewisse Sicherheit. Wenn wir in der entsprechenden Zeit vorher anmelden, kann es doch keiner zur Last legen. Aber ich kann auch nicht eine Woche vorher hingehen und sagen, ich brauche den jetzt aber nächste Woche auf der Position. Das funktioniert nicht mehr.
Also nicht einfach intern das beschließen und danach verträglich irgendwie melden. Ne?
Damit macht man sich dann extrem unbeliebt. Ja, wie finde ich?
Ja, wahrscheinlich.
Genau.
Aber nochmal zur Frist. Wo siehst du denn da die größten Fallstricke? Also ist das eher bei der Frist oder eher bei der Frage, ob die Unterlagen vollständig und überzeugend sind?
Beides muss ich bedenken. Also so wie ich es kenne, wenn ich jetzt an den Recruiting-Prozess denke, habe ich selten die Möglichkeit, wirklich so langfristig zu planen. Ne? Sondern dann ist jemand verfügbar, den ich dahin holen will, auf die Position. Der Besetzungsprozess ist selten darauf ausgelegt, also auch in der Organstellung oft. Also da weiß man es halt und bereitet sich entsprechend darauf vor. Aber ich halte das mit der Frist durchaus für eine hohe Schwierigkeit. Also ich muss einfach die Prozesse neu denken, sagen wir es so. Und natürlich Vollständigkeit der Unterlagen bei den Schlüsselpositionen ja auch mal viel mehr als bei den Organpositionen. Da liegt schon mehr vor. Vielleicht auch aufgrund der Führungserfahrung bei den Schlüsselpositionen, glaube ich, fehlt da mitunter erstmal auch einfach noch viel an Unterlagen. Und dann muss man jetzt mal ganz praktisch denken, wir sind in Deutschland auch nicht so digitalisiert, wie ich es aus anderen EU-Ländern kenne. Wenn ich da einen Geschäftsführer sage, du brauchst ein Führungszeugnis von dir, dann gibt es Länder, in denen gibt es mit einem Klick und dann habe ich eine Minute später das Führungszeugnis bei der Aufsicht. Bei uns sind das Prozesse, also bis so ein Führungszeugnis vorliegt, kann schnell gehen, kann aber auch mal 8 Wochen dauern. Also das ist durchaus problematisch, ja.
Ja.
Zumal, wenn ich dann Personen habe, die im Ausland gelebt haben, dann muss ich auch von da noch wieder Führungszeugnis holen. Das ist nicht ganz so banal. Und auch allein schon, also man denkt es sich, aber so banale Dinge wie einen vollständigen Lebenslauf zu haben, das sind oft Sachen, die einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
Fit and proper, das klingt oft nach einer einmaligen Prüfung vor Amtseintritt. So kennen wir das aus bisher regulierten Instituten. Ist das unter Brubeck auch so? Und geht es eher um eine laufende Überwachung, richtig? Also wie soll das denn in der Praxis funktionieren, stelle ich mich gerade die Frage.
Genau, also wir haben jetzt beides, ganz wesentliche Neuerungen. Und das ist auch, finde ich, eine ziemliche Bürde, sage ich mal, eine weitere, die man den Instituten auferlegt. Es ist keine einmalige Prüfung, auch bei einer Schlüsselposition, sondern das Institut selbst ist verpflichtet, mindestens einmal jährlich oder anlassbezogen, es gibt auch Ad-hoc-Prüfpflichten, zu überprüfen, ob die betroffenen Personen auch fortlaufend fit and proper sind. Also das ist das ongoing assessment. Das verlagert dann insoweit die Verantwortung von der Aufsicht, die das ja bei einem Einstellungs- oder Bestellungsprozess prüft, zurück auf das Institut. Das Haus muss da selbst Prozesse implementieren, mit denen das fortlaufend überprüft wird und auch dokumentiert wird. Das ist auch in der, wir haben ja jetzt auch gerade die Konsultation der neunten MRIS-Novelle gehabt. Auch da in der MRIS ist das entsprechend, sind die Prozesse auch nochmal verankert. Da habe ich einen sehr hohen Dokumentationsaufwand. Also ich muss als Institut in der Lage sein, das im Fall von einer Prüfung der Aufsicht entsprechend nachzuweisen, dass ich dieses ongoing assessment auch mit Inhalten befüttert habe. was natürlich einen erheblichen unterjährigen Aufwand erfordert und man sich jetzt realistisch auch mal überlegen muss, also in der Praxis, wenn ich den einmal eingestellt habe, den oder die, die einmal gewonnene Führungserfahrung und fachliche Kenntnis, die geht ja nicht mehr weg. Bei der fachlichen Kenntnis habe ich aber zum Beispiel, dass ich dann in der Praxis sicherstellen muss, dass die sich fortlaufend auch an Fortbildungen beteiligen. Also gerade im regulierten Bereich tut sich da ja total viel. Aber das heißt ja auch, für die persönliche Zuverlässigkeit soll ich jetzt fortlaufend die persönlichen Vermögensverhältnisse meiner Mitarbeitenden prüfen. Also als Organ habe ich da natürlich eine gewisse hervorgehobene Stellung. Auch da prüfe ich ja aber grundsätzlich nicht regelmäßig Führungszeugnisse und Vermögensverhältnisse. Noch viel krasser ist das dann aber, wenn ich eben an meine Schlüsselposition, da wird ja auch regulären Angestellten gehe. Das ist schon ein massiver Eingriff ja auch in die persönlichen Rechte, wenn ich das jedes Mal mir vorlegen lassen muss. Also und da weiß ich, also fehlt mir noch so ein bisschen die Vorstellung, ehrlicherweise, wie ich das in der Praxis so durchführe. Also da muss man wirklich mal sich Gedanken machen, was da ein vernünftiger Prozess sein kann. Und dann genau, wie schon gesagt, gibt es eben die Ad-Hoc-Pflicht. Da finde ich sinnvoll, dass ich natürlich bei gravierenden Änderungen in der Risikostrategie, im Geschäftsbereich oder im Fall von Auftreten von Interessenkonflikten, reputationsrelevante Ereignisse, das sind so die Fallgruppen, wo ich sage, dann muss ich ad hoc prüfen, ist denn die Zuverlässigkeit noch gegeben? Und da ist es auch sinnvoll, dass ohne einen Anlass machen muss, ist kritisch. Und was dann auch noch dazu kommt, zusätzlicher Prozess in der Praxis ist, ich habe nicht nur die zusätzliche, ich sage jetzt mal, Überwachung der Kompetenz der Einzelperson, sondern was auch neu ist, dass ich so eine Gremienfitness brauche. Sprich, ich muss auch in mein Organ insgesamt gucken und sowohl in der Geschäftsleitung als auch im Aufsichtsrat sind da die erforderlichen Kompetenzen insgesamt auch noch vorhanden. Also, ne, das ist ja so eine doppelte Prüfpflicht, dass ich dann auch gucken muss, kann ja sein, dass jeder Einzelne eine Fachkenntnis und Zuverlässigkeit hat. Aber habe ich im Gremium auch alle Kompetenzen besetzt, wie ESG-Erfahrung, also eine fachliche Kenntnis und jemanden, der eine besondere IT- oder IKT-Erfahrung hat und da auch entsprechend leiten und überwachen kann. Also das sind verschiedene Ebenen, über die ich hier in eine enorme fachliche Prüfung komme, sage ich mal.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach viel aktiver Dokumentation in der Zukunft für die Institute. Wie soll man sich das in der Praxis wirklich vorstellen? Also wer muss künftig welche Informationen liefern? Ist das jetzt eine zusätzliche To-Do in der HR-Abteilung oder welche Abteilungen im Institut müssen denn da künftig eng zusammenarbeiten?
Das obliegt erstmal dem Institut und ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich, wie die ihre Prozesse aufgebaut haben. Ich glaube, originär, wenn es um so Informationseinholung geht, ist es sicherlich was typischerweise im HR liegt. Wenn ich jetzt an den Recruiting-Prozess denke, an den Bestellungsprozess, wo das zumindest vorbereitet wird, da brauche ich aber eine sehr enge Verzahnung sicherlich mit einer Rechtsabteilung, mit einer Compliance-Abteilung. Man kann jetzt natürlich auch als Institut sagen, ich baue mir ein eigenes Fit and Proper Office, sage ich mal, wo ich diese unterschiedlichen Schnittstellen zusammenfüge. Da hat natürlich jedes Institut die Freiheit. Und ich glaube, da sind die Prozesse auch sehr unterschiedlich aufgebaut. Hängt dann natürlich auch viel von der Größe des Instituts ab. Haben die unterschiedliche Geschäftsbereiche, haben die einen sehr spezialisierten Bereich, was ja das Erfordernis insgesamt sehr individuell macht. Da gibt es kein festes Vorgehen. Ich muss das jetzt im HR verankern oder so.
Ja. Aber trotzdem, es klingt ja, wenn du das so beschreibst, alles sehr theoretisch und schwierig auch praktisch umzusetzen. Gibt es denn aus deiner Sicht das Risiko, dass Institute das Thema sehr als reine Formular- und Meldepflicht dann behandeln?
Ja, bestimmt. Ich glaube, man kann aber nicht. Und ich meine, man muss sagen, die Institute, die diese Pflichten jetzt treffen, gerade das kommen so umfangreiche, das sind ja vor allen Dingen die großen Institute, die sind natürlich an genau diese Prozesse schon ein Stück weit, kann ich sagen, leid geprüft. Die kennen das im Grundsatz, dass sie diese Prozesse haben. Die kennen umfangreiche Meldepflichten, die kennen umfangreiche Dokumentationspflichten. Die haben für jeden Bereich ihre Guidelines etc. Man muss aber schon vorsichtig sein, und das ist das, was schon sehr deutlich wird, die Aufsicht will da so ein bisschen befüttert werden, wenn das wirklich mal überprüft wird. Also wenn ich jetzt hingehe und als Gremium bei allem einfach nur, ohne es zu hinterfragen, sagen, ja, wir haben alle Kompetenzen und kann schon jeder, da muss man schon damit rechnen, dass die Aufsicht kommt und mal nachfragt, wer von euch im Gremium hat denn eine ESG-Kompetenz beispielsweise. Oder bei den Schlüsselfunktionen, dass man schon auch nachweisen muss und sagen kann, ich habe Prozess XY, mit dem überprüfe ich einmal im Jahr die fortlaufende Fit-and-Proper-Eignung. Und das ist mein Prozess und hiermit kann ich dir auch zeigen, dass ich den eingehalten habe. Das hatte ich ja dann durch die Aufsicht, die im Rahmen dieser 44er KWE-Prüfung genau diese Untersuchung macht. Und da muss ich schon auch da muss hinter dem Tick the Box dann schon auch was hinterstehen, sage ich mal.
Aber du hast es in Folge 1 schon angedeutet und auch heute, fand ich, kam das an vielen Stellen raus. Du siehst da praktische Sprengkraft, glaube ich, ne, in dem Thema. Was denkst du denn? Kann das auch Auswirkungen auf die Nachfolgeplanung und das Recruiting haben, gerade bei Schlüsselpositionen?
Es ist so ein weiterer Painpoint, den die Institute bekommen, ne, muss man sagen. Ich glaube, das Auswirkungen auf die Recruiting-Prozesse und Nachfolgeplanung haben, das ist sicherlich das, was die Aufsicht sich wünscht, dass ich eben nicht ad hoc sage, ach, jetzt bestelle ich XY, weil er gerade frei ist zum neuen Risk-Management-Leiter, sondern dass ich da langfristig dran gehe. Ich kann natürlich als Institut sagen, ich züchte mir die Nachfolge da schon entsprechend an und gehe da strategisch vor, indem ich die langfristig schon mal, bevor sie eine Position übernehmen, in der Abteilung unterbringe, zur Stellvertretung mache etc. Die Möglichkeit habe ich, das ist natürlich so ein Best-Case-Szenario. Ich glaube aber, das überschätzt so ein bisschen, wozu auch die Institute in der Lage sind oder wie auch die praktische Realität in der Personalplanung aussieht. Und es ist, wir sind ja eigentlich in einer Zeit, wo wir, und das ist ja, das Brubeck schreit ja von seinem Namen eigentlich nach Bürokratieentlastung. Wenn man sich dann sowas anguckt, dann denkt man natürlich irgendwie, okay, das ist jetzt ein schlechter Scherz, ne? Also das ist alles andere als eine Bürokratieentlastung.
Ja, in der Tat.
Auch da geht man natürlich wieder, wer hat wie viele, wo liegen die Risiken? Und bei hohen Risiken will ich eben eine strengere Kontrolle haben und will mehr Eigenverantwortung bei den Instituten. Was dann so die tatsächliche Ausgestaltung angeht, glaube ich, hätte man es ein bisschen schöner machen können.
Und du hast das gerade gesagt, die großen Institute kennen diese Pflichten. Was ist denn mit kleineren Instituten? Trifft die das Thema in gleicher Weise oder gibt es da noch Abstufungen?
Ja, die haben diese harten Vorab-Anzeigefristen nicht. Da sind die freier. Die haben aber genauso die materiellen Anforderungen an die Eignung. Also auch das kleine Institut kann nicht die komplett fachfremde Person zum Geschäftsleiter bestellen oder als Schlüsselposition. So. Also inhaltlich haben die gleichen Anforderungen, die haben aber Erleichterungen, was die Prozesse angeht. Man differenziert da bei den großen und kleinen Instituten so ein bisschen die Prozesspflichten, aber nicht die Qualitätsanforderungen. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Lass uns nochmal den Bogen schlagen zur letzten Folge, Drittstaatenbanken. Spielt Fit and Proper da auch eine Rolle, wenn Zweigstellen oder Tochtergesellschaften in der EU aufgebaut werden?
Ja, das hatten wir letzte Woche. Die Drittstaatenbanken dürfen nicht so reine Briefkastenfirmen haben, sage ich mal, wenn sie eine Zweigniederlassung oder sogar eine eigene juristische Person hier gründen müssen. Wenn sie eine qualifizierte Zweigstelle haben, brauchen sie auch Fit and Proper Personen für diese Zweigstelle. In meiner Erfahrung ist es für die auch immer wesentlich schwieriger, genau die Personen zu finden. Also ich sage mal, der Markt jetzt schon, der Fit and Proper Geschäftsleiter, der ist da. Also die wissen schon genau, wenn sie einmal die Fit-and-Proper-Prüfung bestanden haben, dann haben die einen gewissen Marktwert, weil sie erst zuverlässig als Geschäftsleiter wieder bestellt werden können. Das ist natürlich für ein Institut, was bisher keine Präsenz vor Ort hatte, nochmal schwieriger, da die entsprechenden Personen zu finden. Und genau, das ist aber auch jetzt neu, dass genau für die da eine ganz strenge Verpflichtung aber gilt, diese Person zu haben.
Gut, ich würde sagen, dann sind wir schon fast am Ende angekommen. Kannst du vielleicht nochmal so einen Rundumschlag oder kurz einen Tipp, Hinweis geben, die häufigsten Fehler, beziehungsweise was ist denn für Institute zuerst jetzt wichtig, womit könnten sie starten?
Also allererster Schritt wäre mal zu identifizieren, wie sieht meine Governance aus? Wer sind denn meine Schlüsselfunktionen? Also das mal nebeneinander zu legen und zu gucken, wer ist meine zweite Führungsebene? Wer ist Schlüsselfunktionsträger? Für wen muss ich das machen? Die 30-Arbeitstage-Frist klar in die Prozesse einbauen, einplanen, implementieren. Also ich muss im weitesten Sinne meine Personalplanungsprozesse entsprechend anpassen. Und für das Ongoing Assessment brauche ich irgendeine Art Leitlinie, so schlimm das irgendwie wieder ist. Man braucht wieder irgendwie ein Leitlinien-Dokumentationspacken, sage ich mal. Aber da muss man einen Prozess etablieren. Also sowohl, wie besetze ich die Stelle neu, als auch einen Prozess etablieren. Was mache ich, wie funktioniert mein Ongoing Assessment? Und dann auch genau eine Checkliste zu haben, was brauche ich vorab von den Personen, was müssen die nachweisen. Ich will ja auch nicht mit einer Person auf die Aufsicht zugehen, von der ich schon vorher hätte sehen können, die besteht nie das Fit and Proper Assessment, sondern dass ich intern schon mal vorher da so eine Checkliste habe, welche Anforderungen habe ich, so dass ich in meinem internen und externen Recruiting-Prozess schon mal prüfen kann, lohnt sich das, auf welche Personen muss ich eigentlich zugehen und welche kommen für eine bestimmte Position in Frage.
So, dann, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Die 20 Minuten sind wieder schnell vorbeigegangen. Renate, ganz lieben Dank für deine Einordnung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Danke,
Dana. Und nächste Woche sehen wir uns nochmal wieder.
Ja, erzähl mal ganz kurz, welche Themen haben wir nächste Woche? Ist das unsere? Nee. Wir hatten jetzt die dritte Folge, das ist dann unsere vierte Folge. Was steht auf dem Programm?
Nächste Woche machen wir so ein Wrap-up der Restthemen, die wir noch nicht gemacht haben. Das sind Transaktionen im Bankensektor, also M&A. ESG-Anforderungen haben wir immer mal wieder so ein bisschen angeteasert, aber werden wir nochmal vertiefen. Und ich fürchte, wir sprechen auch so ein bisschen über Eigenkapitalanforderungen und Änderungen. Das ist, glaube ich, das trockenste Thema, was wir behandeln können. Okay. Aber wir versuchen es, dynamisch zu gestalten.
Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis zur nächsten Folge von Alles Legal, Fintech, Gleich Kompakt.